Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen.
Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei diesem neuen, mega spannenden Thema. Dieses Thema geht doch irgendwie jeden von uns etwas an. Und eigentlich meint man zu glauben, dass es ja vielmehr die Frauenwelt etwas angeht. Und es mag vielleicht in einigen Jahrhunderten ja uns ein bisschen mehr Aufwand gekostet haben, dem aktuellen Schönheitsideal des jeweiligen Jahrhunderts zu entsprechen. Aber das ist schon lange nicht mehr so. In der heutigen Zeit sind auch die Männer ganz schön krass herausgefordert mit den Schönheitsidealen dieser Zeit und den Herausforderungen, die sie jedem von uns bergen. Und in diesem Podcast oder in den Vorbereitungen zu diesem Podcast fand ich es so spannend, mal so ein bisschen in die letzten Jahrhunderte hineinzuschnuppern. Wir kennen ja den Dschungel, den Schönheitsdschungel der heutigen Zeit ja schon recht gut und den dort jeweiligen Abgründen und Höhen. Aber es war auch mal echt spannend, so ein bisschen reinzuhorchen, was in den letzten Jahrhunderten so los war. Denn ja, so wie Gott es schon sagt, in 2. Korinther 4,16, unser äußerer Mensch verfällt, doch der innere soll ja von Tag zu Tag erneuert werden. Und es ist so verblüffend, was wir Menschen in den letzten Jahrhunderten alles so gemacht haben an diesem äußeren Menschen, der ja sowieso zerfällt, nicht nur um ihn länger leben zu lassen, sondern einfach um ihn ja dem jeweiligen Ideal anzupassen. Und ich möchte euch gern so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was in den letzten Jahrhunderten so los war. Ich fand es mega spannend und vielleicht denkt der eine oder andere ja auch, wow, was war denn da los? Deswegen wollte ich einfach mal so ein bisschen was erzählen. Ich fand es zum Beispiel mega spannend, dass in der Antike damals der Körper der Menschen eher so einem athletischen Ideal entsprach. Athletisch, muskulös. Ich meine, es gibt auch aus der Zeit der Antike ja auch unglaublich viele Kunstskulpturen, die einfach mal nackig sind. Genau, und da sieht man eigentlich recht gut, wie man sich das alles so damals vorgestellt hat, denn diese Epoche oder diese Zeit war so ein bisschen auch so das Körperideal, so einfach, dass der Körper so den Fleiß ausstrahlt, fleißig, arbeitend. Was wiederum zum Beispiel in der Zeit der Römer, bei den Römern damals, eher das mollige Ideal war. Ganz verrückt, oder? Weil das mollige nicht den Fleiß widerspiegelte, sondern den Wohlstand, dass man es gar nicht sozusagen nötig hatte zu arbeiten und deswegen auch ruhig ein paar Kilo mehr auf den Hüften haben konnte. Also verrückt, oder wie in diesen Zeiten einfach ja der jeweilige, wie drückt man es am besten aus, den Wohlstand oder dem gesellschaftlichen in dem gesellschaftlichen Stand, in dem man gelebt hat, man das auch körperlich ausgedrückt hat und das dementsprechend da auch so ein bisschen idealisiert hat. Mit dem Mittelalter hat sich das Ganze so ein bisschen gedreht. Um die Zeit des Mittelalters war da so ein bisschen, und vor allem dem frühen Mittelalter, wo dann so das Christentum sich langsam in Europa ausbreitete, die keusche Schönheit total in. Also die keusche Schönheit, da war einiges verdeckt, es wurde wenig geschminkt, auch blasse Haut war total in den höheren Gesellschaftsschichten und kleine Brüste. Fand ich auch irgendwie ganz spannend, dass sogar Frauen sich damals Taubenmist auf die Brust geschmiert haben, ganz früh im jungen Alter, damit ihre Brust bloß nicht größer wird. Und die blasse Haut stand auch damals wieder in diesen Arbeits- und Wohlstandsdenken stand die blasse Haut dafür, dass man nicht so viel draußen auf dem Acker gearbeitet hat, also nicht so zur Bauernschicht gehörte, die so viel Sonne abbekam, sondern dass man seine Füße drin ruhig hochlegen konnte. Und das fand ich auch wieder spannend, wie man durch das äußere Auftreten in den damaligen ja, Gesellschaftsstrukturen und in der Körperkultur damals auch einfach seinen Wohlstand oder seinen Nichtwohlstand ausgedrückt hat. Das hat sich auch noch so weiter durchs Mittelalter gezogen. Zum späten Mittelalter hin ging es dann, kam die christliche Welt dann langsam so ins Zersplittern und die ersten Kreuzzüge fingen damals auch an. Und gingen los, wo dann das Evangelium etwas auf den Kopf gestellt wurde und versucht wurde, mit Gewalt ja, das da dort durchzusetzen und durchzutreten. Mit dem 17. Jahrhundert mit der Barockzeit wurde das Ganze dann noch pompöser, also von diesem keuschen Schönheitsideal im Mittelalter, wo noch das Christentum sich ausgebreitet hat, hin zum späten Mittelalter, wo dann alles so langsam auseinanderfiel, ging es dann über in so ein bisschen in so ein Ekstase-Zeitalter. Man hat sich recht pompös gekleidet, man hat sozusagen alles rausgeholt, was man hatte daheim. In den oberen Schichten der Gesellschaft. Man hat vielleicht kennt ihr das aus dem Film, diese weißen Mehlgesichter, die knallroten runden Wangen, diese Perücken mit den Locken, dann gab es die Wespentaille, die kennen bestimmt auch einige von euch, die hinten dann in so einer Corsage ganz, ganz fest zugeschnürt wurden. Und einer der damaligen Schönheitstrends war doch wirklich, große Pupillen zu haben. Da hat man mit so einem Wundermittel der damaligen Zeit, Belladonna, sich so ein Giftcocktail, pflanzlichen Giftcocktail, in die Augen getropft, damit die Pupillen so groß werden, dass sie so richtig ja aus dem Schwarze, als hätte man so eine richtige schwarze Augenfarbe. Das war damals auch einer der Schönheitsideals. Also man merkt, es ging auch so mit der Barockzeit, mit diesem pompösen, ging es dann schon langsam so richtig ins Eingemachte. Also das Jahrhundert zuvor hatte man noch die Brüste mit Taubenmist eingeschmiert, um kleine Brüste zu haben, aber jetzt ging es halt schon ein bisschen ins Augenmerk. Ne? Die Wespentaille kam, also es tat auch ordentlich weh bei den Frauen damals. Es hat auch viel länger gedauert, bis die sich angezogen haben. Und diese großen Pupillen, also es ging auch wirklich schon, ja, es wurde irgendwie schon richtig eingegriffen auch, ja, durch diese Tropfen in diesen körpereigenen Prozess, ne, der Augenfarbe und der Pupillen, die sich weiten und schließen bei Licht und bei Dunkelheit, da jeweils ja anders reagieren. Ja, verrückt. In Frankreich dann im 17. Jahrhundert, um darauf zurückzukommen, wurde das Ganze dann noch weiter ausgeweitet. Und zwar gab es da damals die Schönheitspflästerchen. Also da ging es nicht nur mehr darum, sich äußerlich irgendwie in Schale zu schmeißen, seinen Stand zu präsentieren, sondern da ging es auch schon in diese durch die damaligen Schönheitsideale und den Körperkult dann auch hin, sich das Verführen des jeweiligen anderen Geschlechts zu erwirken durch so etwas wie Fliegen im Gesicht, so nannte man das. Das waren so Schönheitspflästerchen aus Samt und Seide im Gesicht, die so über dem Gesicht hingen und die dann einfach so das Flirten vereinfachen sollten. Und so wurde es aus der Barockzeit hin einfach immer ungezügelter, mit jedem Schönheitsideal mehr. Also bis hin dazu, dass es ja dann auch schon ausgerichtet war, um zu provozieren. In China wurde das Ganze sogar noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts einige Schönheitsideale gehalten, die echt ein bisschen fragwürdig sind. Und zwar zum Beispiel der Lotusfuß. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal davon gehört. Beim Lotusfuß war sozusagen das perfekte Fußmaß 12 cm. Und wenn dieses Maß erreicht wurde, dann wurden die Zehen gebrochen und zur Ferse hingezogen. Also ganz komische oder fragwürdige Prozeduren und schmerzhafte Prozeduren vor allem. Mit den 50er Jahren könnte man sagen, ja, jetzt ging das. Es waren auch einige der Kriegszeiten vorbei. Da hatten die Menschen wahrscheinlich nicht so das Schönheitsideal im Blick. Und dennoch kamen dann schon neue Ströme, und zwar aus Amerika damals kam dieses weibliche Schönheitsideal der kurvigen Frau durch Marilyn Monroe zum Beispiel. Die Marilyn verkörperte dieses neue Schönheitsideal damit und immer mehr kam ja auch da, auch die Filmindustrie wurde immer stärker und immer größer, Radio und immer mehr, prasselte schneller auf die Menschen ein, also immer mehr und immer schneller kam das neueste, hipste und schönste Ideal an die Menschen heran und mit diesem immer schnellerem Kommunikationsmedium und Verbreitungsmedium, das ja vorher auch schon da war, nur das einfach immer schneller perfektioniert wurde, später ja auch in diesen ganzen Computer, in dieses ganze Computersystem überging, kam dann auch so ein bisschen die Darstellung der Mode wurde oder der Schönheitsideale wurde einfach noch mehr aufgepusht, zum Beispiel durch diese ganze Model-Ära, wo man dann schon früh herausfand, dass an den dünnen Frauen die Mode einfach besser präsentiert werden könnte oder einfach, Mode, Kleidung, also diese ganze Kleidungsindustrie und Massenproduktion, einfach das Kleidung schöner an, wie einem wandelnden Garderobenständer einfach aussieht, dass das einfach, umso unscheinbarer, umso dünner, umso schlanker die Frau war, umso besser konnte man die Mode damals auf einfach mehr in Szene setzen. Und als das sozusagen, raus war und tiefenpsychologisch erforscht und da sozusagen Bestand bekommen hat, ist man in diese Model-Ära reingegangen, die dann auch abfärbte. Die Frauen guckten sich ständig immer wieder diese idealisierten Frauen an, mit diesen schönen Kleidern an und so kam auch immer mehr dieses Skinny-Bild in die Köpfe der Frauen und wurde natürlich durch den dann auch in die Filmindustrie mit hinübergenommen, dass auch dort immer mehr präferiert wurden. Dünne Frauen, schlanke Frauen. Und so hat sich das über die Jahre immer mehr etabliert, dass ganz dünne Frauen gesunde Frauen sind und ein gesundes und erstrebenswertes Ideal sind. Und das blieb gar nicht nur so bei einfach nur dünn, sondern es wurde einfach immer mehr perversiert, dass es immer mehr ins Detail ging über die Jahre. Heutzutage, und das kennt wahrscheinlich jeder, sind das zum Beispiel zwischen den Oberschenkeln ein gewisser Abstand oder ein gewisser Taillenumfang. Inzwischen ist es ja sogar schon so, dass einige sich operieren lassen, um an den Hüften einen gewissen Umfang zu haben, um kurvig, aber trotzdem schlank zu sein. Also es hat sich auf die unterschiedlichste Art und Weise entwickelt und immer wieder neu zusammengesetzt, dass wir ja auch schon, also Menschen schon dazu versucht sind, Gott, so wie sie geschaffen sind, das komplett auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen, weil sie einfach durch den Maßstab der Gesellschaft und der Welt sich da einfach angefügt haben und sich da komplett etwas Neues zusammengesetzt haben. Und es ist so spannend, diese Entwicklung zu beobachten und es ist vor allem auch so spannend zu sehen, dass es uns alle was angeht. Wir alle sind damit konfrontiert, mit diesen Schönheitsidealen und Maßstäben, die die Gesellschaft setzt und denen wir entsprechen wollen, weil uns eingetrichtert ist, dass wir nur so funktionieren. Das sind Maßstäbe, die uns Freude bringen. Das sollen Maßstäbe sein, die uns glücklich machen. Das sollen Maßstäbe sein, die uns einen Partner sozusagen anlächeln, dass wir nur auf diese Art und Weise attraktiv sind. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass dieses Schönheitsideal, das von Menschen kreiert worden ist, die ein wirtschaftliches Interesse vorwiegend an uns haben, und zwar an uns Geld verdienen wollen, dass das auch in den Köpfen nicht nur der Frauen ist, sondern auch der Männer, dass die auch schon dorthin gehend ein gewisses Ideal haben. Und es ist nicht nur heutzutage so, dass da ja nicht mehr nur dieses Skinny-Ding, dieses Skinny Bild der Frauen, dieses ganz dünne Bild der Frauen da ist, sondern inzwischen geht das ja auch in diesen muskulösen Anteil. In diesem Fitnesszweig. Wir kommen immer mehr in so eine Richtung. Und das ist alles, wenn man sich das mal anguckt, von Satan so intelligent ausgeklügelt, wie er das gemacht hat. Umso älter wir werden und mit jedem Jahrzehnt mehr und mehr, darüber habe ich immer mal wieder in den letzten Podcasts gesprochen, kommen wir in einen körperlich schlechteren Zustand. Also wir zerfallen, wenn wir uns das mal angucken, wie wir einst von Gott geschaffen wurden. Adam wurde über 900 Jahre alt, sie waren riesig groß, gesund, vollkommen. Und wir gucken uns heute mal an, wie es um unseren heutigen körperlichen Stand steht, wie anfällig wir sind, wie bedroht wir sind durch die kleinsten Lebewesen oder auch Nicht-Lebewesen, die sich in unserem Körper einen Wohnraum schaffen, um uns krank zu machen. Also wir sind so leicht anfällig und einfach nicht mehr so stabil und gesund, wie wir das einst waren. Und die Menschen merken das und es kommt immer mehr. Und das finde ich ist in der heutigen Zeit noch viel stärker, dieser Gesundheitswahn, dieser der Fitnesswahn geht ja dort nun ja auch mit hinein. Und alles, was eigentlich im Kern, dass wir uns gesünder ernähren sollten, dass wir uns bewegen sollten, weil wir in einer Struktur oder gerade in den Großstädten in einer Gesellschaftsstruktur leben, wo wir mehr drin sitzen, wo wir mehr sitzen, als zum Beispiel es früher unsere Vorfahren vor einigen Jahrhunderten gemacht haben, die viel mehr draußen gearbeitet haben, viel mehr körperliche Arbeit getätigt haben, wo man sagt, ja, lasst uns mehr bewegen, lasst uns gesünder ernähren, dass wir als Menschen ohne Gottes Maßstab in uns und sogar mit dem Maßstab immer wieder versucht sind, in diese Extreme zu gehen. Und das weiß Satan. Satan weiß, dass wir schnell kippen, schnell vom Pferd fallen, nach links oder nach rechts. Und genauso ist es mit all diesen eigentlich guten Ansätzen und eigentlich guten Dingen, die man in der Entwicklung sieht. Wir brauchen gesund, also wir müssen schauen, dass wir das, was wir erhalten können aus uns heraus, also was in unserer Verantwortung liegt, dass wir da schauen, was wir da tun können und dass man da mitgeht, mit Gott mitgeht, ohne das zum Götzen zu machen. Wiederum ist es so, dass das in der heutigen Zeit die Menschen sich daran festmachen, wenn man an keinen Gott glaubt, keinen Jesus hat in sich, keinem, der einen Maßstab fürs Leben gibt und sagt, das ist der Weg, der wahre Weg, der dich glücklich macht. Und die Menschen merken das. Sie merken, dass ihnen Gott fehlt. Und umso näher wir Jesu Wiederkunft kommen, umso stärker ist das in den Menschen drin. Sie merken, dieses Loch wird größer, denn wir werden schwächer. Und die Welt um uns herum wird immer, immer schlimmer. Es wird nicht besser werden. Und die Menschen merken das. Und deswegen neigen wir immer mehr mit der Zeit dazu, die Menschheit ins Extreme zu fallen, weil wir innerlich merken, dass da was fehlt und dass wir da was Neues brauchen, dass wir da jemanden brauchen, der uns heil macht und jemand, der uns Kraft schenkt und jemand, der uns von Neuem erquickt und jemand, so wie es Gott sagt, der in uns drinnen wohnt, denn da ist eine Menge Platz, die wir merken, wie so ein Loch, die gefüllt werden muss von Gott, der in uns drin wohnen will. Und das macht Satan sich zunutze. Er macht es sich zunutze, dass wir in dieses Extrem fallen. Und er nutzt dazu alle Dinge, die in unserem Umfeld am schnellsten auf uns Zugriff haben. Und das ist diese unglaublich schnell wachsende mediale Welt, also vor allem die, ob es das Fernsehen ist, was ja auch jetzt langsam das Fernsehen sogar eher in den Hintergrund so rutscht, was ja viel mehr ist, die Welt des Internets, wie viel da zu finden ist, also wie viel an Krankhaftem da zu finden ist, wie man das aber auch weise nutzen kann, aber vor allem, wie wir überflutet werden. Hinter diesem Internetkonstrukt steckt so viel Manipulation, von der wir nichts wissen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, dass wenn ihr irgendwas googelt, dass das dann nach einer Zeit irgendwo, ihr seid auf einer ganz anderen Seite und auf einmal wird euch was vorgeschlagen, was ihr vor einer Woche gegoogelt habt, einfach weil sich das Internet, wie man sagt, alles merkt. Wir sind überflutet von Informationen, die sogar darauf abzielen, dass wir in gewisse Extreme fallen, dass wir in Süchte verfallen, dass wir in Zwänge verfallen. Und gerade diese Schönheitsideale und diese Körperkulturen, dieser Körperkult, der je nach Kultur und Jahrhundert bestimmte Äußerlichkeiten als schön dort empfunden werden und von Teilen der Gesellschaft so stark angestrebt werden, gerade die werden uns aufgezwängt und uns und verdreht in unserem Kopf. Es wird versucht, wie zum Beispiel dieser aktuelle Hype, schöner, schlanker und fitter, und das mit so einem gesellschaftlichen Druck und Zwang, der auf uns liegt, weil das überall um uns herum ist und man das überall sieht, wie kannst du schnell abgeben, wie kannst du wieder schnell fit werden. Also auf jeden Fall Themen, auf die man klar achten sollte, aber die in so einen Druck und in so in einen Zwang übergehen, die uns auch, und da müssen wir ganz besonders, und da spreche ich auch ganz besonders zu meinen Geschwistern im Glauben, Acht geben müssen, dass sie nicht zu einem Zwang werden, weil dafür ist Jesus nicht gestorben. Gott sagt uns sogar, also mit diesem Stress verfallen wir halt auch in diese Sorgen. Sind wir jetzt richtig? Habe ich schon wieder zu viel gegessen? Mann, jetzt bin ich schon wieder 3 Kilo schwerer. Jetzt war ich schon die Woche gar nicht beim Sport. Wie mache ich das? Also diese sorgenvollen Gedanken, in die das auch übergeht, weil da so ein imaginärer Druck auf uns lastet, da sagt Gott, sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht darum, was ihr essen oder was ihr trinken werdet, und auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Wir kommen weg von dem Kern. Und man mag sagen, gut, Zanila, aber weißt du, ich mache trotzdem meine stille Zeit und lerne Verse auswendig und bin, ja, aber das bringt uns, das ist wunderbar und das bringt uns auf jeden Fall geistlich etwas. Aber worum kreisen unsere Gedanken denn sonst so? Und das ist etwas, worüber wir uns, ja, die Frage, die wir uns stellen sollten. Wo liegt unser Herz? Wenn wir auf der Straße an irgendwelchen Schaufenstern vorbeigehen, gucken wir, wie die Hose da nochmal sitzt, gucken wir, wie das Oberteil sitzt. Wie oft schaust du am Tag in den Spiegel? Wie oft kontrollierst du das, was du, ja, wie du aussiehst, was du anhast? Wie viele Dinge legst du dir an oder auf, die perfekt sitzen müssen, weil sie sonst einfach nicht gut aussehen? Wie ein Mascara zum Beispiel. Den setzt du auf und den muss man nach 2-3 Stunden oder so irgendwann, außer es ist ein mega Top-Mascara, immer mal wieder nachgucken und schauen, ob er sitzt. Also was du... Wie fest sind wir daran gebunden, immer wieder uns von außen selbst zu beurteilen und zu bewerten? In welcher Abhängigkeit stehen wir und in welche Abhängigkeit setzen wir uns täglich? Das sind ganz wichtige Fragen, weil sie können uns von Satan extra eingesetzt versklaven. Sie können uns versklaven und wir können sie auch immer wieder so richtig schön verpacken. Auch Menschen, die zum Beispiel in eine Magersucht abrutschen. Und damit sei mir jetzt auch die Tür zu diesen ganzen psychischen, tiefen Erkrankungen geöffnet. Das sind meistens Menschen, die in Extreme fallen und in Extreme gehen, die das verpacken, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es sind oft Menschen, die an diesen gesellschaftlichen Idealen zerbrechen und die dann überhaupt die Kontrolle verlieren und dann, weil sie das Maß nicht gehalten kriegen, in diese Extreme gehen und sagen, ich habe nur hier Kontrolle. Ich schaffe es nicht in Maßen zu essen, aber wenn ich gar nicht esse, dann habe ich die Kontrolle und ich schaffe es irgendwo hin. Und es gibt ihnen, und so berichten auch immer wieder, habe ich Berichte gehört und gelesen, wo ganz schwer Magersüchtige sagen, ich habe einfach das Gefühl, in dieser Krankheit die Kontrolle zu haben und esse nichts, weil ich dann den Eindruck habe, ich habe zumindest das unter Kontrolle. Und solche Zwangsgedanken und solche Schritte in solche Richtungen gehen wir, weil es um uns herum nicht besser wird. Wir verlieren in dieser Welt um uns herum einfach immer mehr die Kontrolle. Es geschehen immer mehr Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht kommen sehen. Menschen werden einfach immer widerlicher und schlimmer. Das kann man nicht, einfach nicht wegreden. Es gibt so schreckliche Dinge in dieser Welt. Zum Teil wissen wir ja noch gar nicht mal, was genau da alles vorgeht. Letztens habe ich was über Organhandel, illegalen Organhandel gehört, wovon ich vorher mir noch nie so bewusst war, was es doch wirklich Abscheuliches in dieser Welt gibt, was Menschen tun, töten, um anderen Menschen das Leben zu verlängern. Und diese Angst kommt immer mehr in den Menschen auf. Wir kommen einer Zeit entgegen und das merken die Menschen. Wir sind schwächer, wir sind anfälliger und sie haben den Wunsch, länger zu leben. Wir haben alle den Wunsch auf ein ewiges Leben. Wir tragen ihn tief in uns, ein Leben in der Ewigkeit, im Frieden, ein Leben bei Gott. Wir sind mit dieser tiefen Sehnsucht geboren und wozu Menschen bereit sind, aus dieser Sehnsucht heraus zu handeln, um irgendwie aus ihrer eigenen Kraft dorthin zu kommen, weil sie zum Teil noch nicht mal wissen, woher diese Sehnsucht kommt, aber die da ist, das ist unfassbar. Es ist einfach so schrecklich, was um uns herum passiert. Und genau, und das drückt sich auch in diesen, zum Teil in diesen Extremen dieser Körperkulturen und Schönheitsideale, in die wir dann fallen, aus. Und Satan weiß darum. Er weiß darum, wie es um uns steht. Er weiß, wie es mit dieser Welt, also er kann sich sicherlich an, wie seine Pläne mit dieser Welt und mit uns sind. Sie werden, es wird immer schwerer, es wird einfach nicht schöner hier und immer herausfordernder. Und wir Menschen werden einfach aus uns heraus mit der Zeit einfach nicht stärker. Wir werden nicht stärker, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Der äußerliche Mensch verfällt und er verfällt einfach immer schneller. Und wenn wir uns einfach mal zurückblicken in all die Jahrhunderte, wie viel dort an Verwandlung so schnell geschehen ist, was immer wieder für neue Schönheitsideale kam und wie unterschiedlich, wenn man das mal vergleicht mit dem, was heute so los ist, wo damals man noch den Wohlstand irgendwie mit ausgedrückt hat oder seine Armut, wo es vielmehr nach diesem äußerlichen Stand, wie stehe ich anderen gegenüber da so ein bisschen war, geht es heute noch, sogar noch mehr dorthin, dass man an den Äußerlichkeiten des Menschen ihre Zerbrochenheit zum Teil erkennt oder einfach mit den Emotionen von Menschen gespielt werden. Und es gibt unglaublich viele einfach Körperkulturen oder Schönheitsideale, die sind ja heutzutage auch nicht mehr so komplett, kann man sie über einen Kamm scheren, über die ganze Gesellschaft, sondern weil zum Beispiel in Deutschland so viele Kulturen aufeinandertreffen, gibt es so viele unterschiedliche Schönheitsideale. Also die einen, die drücken, ja, es wird halt auch viel, viel an Emotionen, von Emotionen wahrgenommen, viel mehr an Emotionsextreme auch sind einfach viel mehr da, ob es in diese psychischen Zwänge oder Störungen geht, Krankheiten einfach, zum Teil sogar in Zwangsneurosen übergeht, wo Menschen sagen, seitdem ich klein bin, höre ich immer wieder in meinem Kopf, ich habe eine zu große Nase, wo es einfach wirklich in die Tiefen, einfach in große, riesengroße Lügengebäude, die in ihren Gedanken aufgebaut sind, wo Satan einfach schon seitdem sie klein sind, in sie hineinballert und reinspricht, das gibt es auch. Und unglaublich viele Menschen erzählen von äußerlichen Komplexen, die sie seit der Kindheit haben. Wir sind einfach alledem auf allen Ebenen ausgesetzt, ob es über diese mediale Welt ist, ob es einfach in unseren Gedanken drin ist. Wir sind attackiert und wir stehen unter Beschuss und gerade in dieser Suche auch nach Glück und nach Liebe und nach Zufriedenheit sind wir einfach immer anfälliger, auch genau das in den Maßstäben dieser Welt zu suchen und zu meinen, es dort zu finden. Ich fand es so spannend in alledem, einfach mal zu schauen, was sagt Gott zu Schönheitsidealen? Was denkt Gott über Schönheit? Und wenn es um unseren Körper geht, was hat Gott eigentlich damit vor? Was hat er sich damit gedacht? Was wünscht er sich eigentlich mit diesem Loch in uns drin zu machen? Und es gibt so einige Bibelstellen, wo Gott klar spricht. Im 1. Korinther 3,16 sagt er zum Beispiel, dein Körper soll ein Tempel sein. Er soll ein Haus sein, in dem der lebendige Gott wohnt. Gott will in uns wohnen, in diesem Loch. Er will was Neues schaffen. Er will es erfüllen mit seiner Gegenwart. Er will in uns leben, sagt die Bibel. 1. Korinther 6, 19 bis 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr zu euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum, und so wünscht es sich Gott von uns, geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. So sieht's aus, wenn wir durch Jesus und durch den Glauben an Jesus von neuem geboren worden sind, dann lebt da der lebendige Gott in uns. Ja, in diesem Körper, den wir so oft ja beurteilen, verurteilen, entweder verachten oder zum Teil sogar vergöttern. Gott sagt, das ist, tu das, lebe mit ihm zu meiner Ehre und nicht zu deiner. Sozusagen ist nicht wichtig, dass du ihn so wunderbar und schön findest. Setz ihn zu meiner Ehre ein. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Völlerei. Es ist so schwierig, also dieses Loch, von dem wir erzählt hatten, was Menschen füllen mit Essen zum Beispiel. Und das finde ich ist halt auch, es ist ja nicht nur, was um uns herum gehypt wird an Klamotten und an Modestilen und an Modeikonen, sondern es ist zum Beispiel auch Essen, das einfach einen viel zu hohen Stellenwert bekommen hat in unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaftsstruktur. Also Essen hat einen so hohen Stellenwert, etwas, was Gott eigentlich geschaffen hat, damit es uns zu unserem, ja, zum Funktionieren unseres Körpers dient und dass es uns hilft, gesund zu erhalten oder einfach zu unserem Wohle dient, hat so einen hohen Stellenwert gerade in diesem, ja, wie auch sogar gar als Luxusartikel erhalten und wird so gehypt. Und man muss halt sagen, sowohl Essen als auch diese ganze Modeszene ist ja inzwischen nicht nur zugänglich für ganz reiche Menschen, sondern auch für die Armen. Es gibt auf die wirklich widerwärtigste Art und Weise, wie zum Beispiel Mode produziert wird, auf dem Rücken anderer, damit sich jeder das leisten kann, damit jeder Zugang bekommt, um sich in Anführungszeichen gut zu fühlen, zugehörig zu fühlen, Maßstäben zu entsprechen. Genauso ist es auch mit Essen. Essen ist einfach, hat einen so hohen Stellenwert und Essen wird auch so viel zugesagt, dass es uns glücklich macht, dass es uns Freude bringt, dass es uns erfüllen tut. Das sind beides sowohl unsere äußere Kleidung als auch die Nahrung und das Essen, etwas, was wir was ganz wichtig ist, dass wir das als Nachfolger Jesu, als Kinder Gottes hinterfragen müssen, was für einen hohen Stellenwert hat das bei mir? Oder ziehe ich mich an oder kleide ich mich, um mich zu bedecken, weil ich nicht nackt rumlaufen möchte, und esse ich, um sozusagen körperlich meinen Körper an Funktion zu erhalten, oder gehe ich bei beiden schon in diese Extremen, die mich schon versklaven oder die meine Gedanken schon unter Beschuss nehmen und die mich gar sogar zum Teil unfähig machen, an Gemeinschaft teilzunehmen. Ich kannte das damals, also ich komme auch aus so einem Gefängnis und wo ich auch immer wieder herausgefordert bin. Und ich hatte das am Anfang meines Glaubens sogar so, dass es mir schwer fiel, in die Gemeinschaft mit Geschwistern zu gehen, oder dass ich mir echt überlegt habe, kann ich heute Abend zum Lobpreisabend gehen? Ey, ich sehe aus, Katastrophe, oder ich habe gestern Abend so geschlemmt, jetzt man sieht es mir doch heute total an. Und wie oft ich mir Dinge eingebildet habe, Kilos eingebildet habe, und es mich wirklich sogar gar an der Gemeinschaft mit anderen, Gemeinschaft mit Geschwistern oder einfach auch im offenen Auftreten anderen gegenüber gehemmt hat, weil ich dachte, boah, das sitzt nicht, jetzt ist meine Wimperndusche vielleicht verrutscht oder bin ich vielleicht jetzt zu knapp angezogen oder zu lang angezogen, ist das, also wie viel Gedankenraum das eingenommen hat, wo ich mich gar nicht auf mein Gegenüber, auf meine Geschwister konzentrieren konnte und ihnen und Gott da überhaupt nicht die Ehre erbracht habe, die ihm gebührt. Also mein Körper und meine Gedanken auch haben nicht ihm gedient, sondern ja, eine Art Selbstverwirklichung. Und ich glaube, dass das voll wichtig ist, dass wir uns das einfach nochmal so klar vor Augen halten, dass diese Art von von Idealen, von diesen weltlichen Idealen, die wir versuchen selber aus uns heraus zu erreichen mit den weltlichen Mitteln, etwas ist, wo wir uns um uns selbst drehen. Es ist wieder ein um uns selbst herumdrehen. Wir drehen uns um die Perfektionierung eines Körpers, der unperfekt ist, um ein Auftreten, perfektes äußerliches Auftreten in einem, ja, Körper, der äußerlich immer mehr mit der Zeit zerfällt. Es ist sozusagen ein Lauf gegen die Zeit. Es ist ein Mitmachen bei einem Ideal, das mit der Zeit sich verändert. Es ist so unbeständig, den Schönheitsidealen der Zeit zu folgen, weil sie sich einfach ständig verändern. Und wenn Gott, um darauf nochmal zurückzukommen, sagt, es geht so mit eurem Körper um, dass es mir Ehre macht. Gott geht sogar noch weiter in Philipper 3, 9, sagt er, welcher Ende ist die Verdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ist. Also dass sogar jetzt bei der Völlerei vorhin, bei dem Essen, dass das zu Götzen werden. Sowohl diese Modewelt und die Schönheitsideale, die wir dort sehen, ob es auch nicht nur die Modewelt ist, auch wie ist unser Gesicht geschnitten, ist die Nase zu groß, zu klein, Augen zu groß, zu klein, Doppelkinn da oder jenes. Wir drehen uns so um uns selbst, dass uns und auch um unser Auftreten, wie treten wir auf, dass es zu Götzen werden. Es wird zu einem neuen Gott und einem Gott, dem die Ehre nicht gebührt. Und der nicht für uns am Kreuz gestorben ist, sondern wir versklaven uns. Und in Lukas 21, 34 sagt Gott nochmal ganz klar, hütet euch davor. Hütet euch davor, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Beschwert werden mit, jetzt in Bezug zum Beispiel mit dem Essen, mit Fressen, mit Saufen, also mit Trinken, mit Sorgen der Nahrung. Dass wir erschweren unser Herz, wir erschweren uns auch den Zugang zu Gott, weil wir uns voll machen von Informationen und von einem Weltbild, das von Satan diktiert wird. Da, wo Sünde ist, da ist Gott nicht. Gott zieht sich, also der Heilige Geist zieht sich da zurück und wir müssen gut Acht geben, womit wir uns fühlen und was wir, ja, wem wir da dienen und vor allem welche Zwänge wir uns da selber durch den Stress, den wir uns machen, wenn wir uns all diesen Ideal, dieser Ideale aufbürgen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder sagen, unser Körper, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Kinder Gottes sind, dann gehört das zu Gott. Und die Frage dann ist, wie können wir damit Gott Ehre bringen? Und Gott sagt ja sogar, dass unser Körper sein Haus ist, also er wohnt in uns drin. Und Gott geht noch einen Schritt weiter und sagt, alles, was ihr tut, lasst das ein Stück weit Gottesdienst sein. Ob ihr zum Beispiel gutes Essen esst oder schlaft oder ruht oder einen Spaziergang oder eine Fahrradtour macht. In diesem Bewusstsein, dass wir es mit Gott tun, für Gott tun, können wir auch immer wieder fragen, es gibt ja auch diesen Film, in dem gefragt wird, würdest du das tun, wenn Jesus da wäre? Würdest du das sagen? Würdest du ja das vierte Mal auf deinem Po gucken, wie der in der Hose sitzt, im nächsten Schaufenster, an dem du vorbeiläufst? Wenn Jesus neben dir stehen würde und du eigentlich die Chance hättest, jetzt mit ihm zu reden, wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Tun wir die Dinge, die wir tun, in Gemeinschaft mit Gott? Und das ist eine wichtige Frage, denn wenn wir sie nicht mit ihm tun in der Gemeinschaft, dann tun wir sie in der Gemeinschaft mit jemand anderem. Und dann ist doch spannend die Frage, in wessen Gemeinschaft sind wir denn da? Gott hat ganz besondere Gedanken, wenn es auch um Schönheit geht. Gott sieht Schönheit anders, als die Welt es uns vorgaukelt, als das, was wir denken, das schön ist. Wenn etwas symmetrisch ist, wenn etwas gerade ist, wenn etwas passt. Gott hat viel Schönheit geschaffen. Aber wenn Gott von Schönheit spricht und in die Schönheit, ja vor allem Bezug auf uns spricht, dann meint er oft was anderes. Zum Beispiel hat der Herr mal zu Samuel gesagt, im 1. Samuel 16,7, sieh nicht auf das Äußere oder auf sein Äußeres und auf seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Also man hätte zum Beispiel in den damaligen Zeiten jemanden angucken können. Der hätte ein super Kleid angehabt, ein Korsett, das 1A sitzt. Ja, hätte sich mega super zur damaligen Zeit schminken können. Man hätte gewusst, boah, der ist ja echt, ja, wohl, der ist ja, lebt im Wohlstand. Gott schaut den Menschen an und sagt, du bist nicht im Wohlstand, du bist ein sehr armer Mensch. Wir können den Menschen an ihrem Äußeren nicht ihre Schönheit, die Gott ist Schönheit, der in uns wohnt und in uns wohnen will, nicht immer äußerlich angucken, und die Menschen versuchen das zu zaubern. Wir versuchen das zu zaubern und merken gar nicht, dass es um diese Schönheit gar nicht geht. Denn die, so wie Gott sagt, die verfällt. Es ist nicht der ewige Schmuck, den wir anlegen, sondern der, den wir innen anlegen. Das ist der Schmuck, der von Wert ist. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt. Ihr habt einen Menschen kennengelernt oder habt ein Mädchen beobachtet und denkt euch so, boah, der spricht mich äußerlich jetzt nicht so an. Man kommt gleich in die Bewertung, Beurteilung, und dann fängt man an, mit dem Menschen zu reden, und man verbringt mehr Zeit mit ihm, und da ist so eine Schönheit, strahlt aus diesen Augen und aus diesem Mund und mit all diesen wunderbaren Worten, die einfach nur, ja, Gott anbieten, und man denkt sich, der Mensch wird immer schöner. Das ist Schönheit, nach der Gott sucht, und das ist Schönheit, die wir ausstrahlen sollen. Und falls du zum Beispiel Single bist und keinen Partner hast und dir einen wünschst und dir denkst, boah, wenn ich noch zierlicher werde oder wenn ich vielleicht da und da noch so ein bisschen an Kurven kriege, dann kriege ich den perfekten Typen. Damit angelst du dir erstmal nicht den richtigen, also nicht den richtigen, auf diese Art und Weise, den einen richtigen nach den richtigen Maßstäben, sondern du baust auf etwas und versprichst deinem Gegenüber etwas, was zerfällt. Das Äußere, das geht vorüber. Das, womit das, was zählt und das, was auch nach längerem in einer Ehe besteht, ist die eigene Verankerung in Gott, die eigene Schönheit, die Gott schon in einem drin geschaffen hat, die er in einem geschaffen hat. Also ist es letztendlich die Beziehung zu ihm, die uns so wunderschön macht. Und das ist auch die Schönheit, von der Gott spricht. Gott sagt auch in Sprüche 31,30, lieblich und schön sein, das ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man loben. Und glaub mir, nach 30 Jahren Ehe, wenn alle Schminken und alle guten Outfits und alles drumherum gefallen ist und das erste Kind da ist und 3 Kilo mehr drauf sind, dann, und man dann den Ehemann oder die Frau fragt, wie sieht's aus? Dann sind es ganz andere Dinge, die zählen. Und zwar sind das Dinge, die so im Innersten drin sind. Die in einer Ehe zum Beispiel, da kommt das Hässlichste aus einem heraus und der Ehepartner sieht das Hässlichste wirklich an einem. Also überall noch so Minenfelder, die Gott noch verändern will und wo noch viel Veränderung stattfinden muss. Und da ist die Beziehung und der Anker zu Gott so wichtig. Und das, was die Schönheit dann ausmacht. Gott sagt auch, euer Schmuck in 1. Petrus 3, 3 bis 4, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, so Haarflechten, Ketten, Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens, der unvergänglich, mit sanftem und stillen Geist. Das ist köstlich vor Gott. Und bei diesem stillen Geist, da musste ich nochmal so in mich rufen, weil ich, wenn wir diesem Stress ausgesetzt sind, diesem schlanker, schöner, fitter, dann ist da nicht viel von einem stillen Geist, von einem sanftmütigen Herzen, sondern wir stehen unter Druck. Allein schon die körpereigenen chemischen Prozesse, das Adrenalin, das ausgegossen wird. So viele Krankheiten liegen mitunter, oder einer der begünstigten Faktoren ist Stress, also ein Krankheitsmacher sogar, hindern uns daran, in Gott zu ruhen. Und in der Schönheit, die wirklich wichtig ist und die in den herausforderndsten Momenten des Lebens sozusagen erst so richtig zur zur Pracht findet und dann erstmal man so richtig sieht, wie viel Gott, wie groß Gott schon in einem drin ist, die werden einfach, dieser Prozess wird aufgehalten, weil wir uns an vergänglichen, gegenwärtigen Dingen festhalten und dort in Sünde verfallen, dadurch, dass wir uns in Extreme begeben, dadurch, dass wir uns in Gefängnisse, in Zwänge hineingeraten, in Depressionen, in alle möglichen Arten von Abhängigkeiten auch gehen, dann anstatt uns von Gott verändern und erfüllen zu lassen, gehen wir von ihm weg. Und deswegen ist das wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns anschauen, was ist der Maßstab unseres Lebens. Und Gott wünscht sich, dass wir ein ganzes Leben für ihn führen. Nicht, dass wir ein äußerliches Leben führen und dass wir ein innerliches Leben führen. Dass wir sagen, Gott, du willst doch drin sein. Das ist alles, ja, das bist doch alles du. Und ich, das, was ich in mich einnehme, so, ich mache meine stille Zeit. Und ja, ich nehme an einem Gottesdienst teil und so, das drin. Aber was ich äußerlich so mache und mich in Szene setze, das ist mal, lass mal so meine Sache sein. Gott will, dass wir Gottesdienst leben. Denn er wohnt in uns. Wir sind sein Haus. Dass wir mit allem dies ausstrahlen. Und da ist das so, so wichtig, dass wir Gott fragen, Gott, was sind deine Maßstäbe? Zum Beispiel, es ist wichtig, dass wir uns, ja, kein Anstoß sind als Christen, dass wir nicht in dem Sinne, dass wir schon gepflegtes Auftreten haben, aber müssen wir die neueste Mode haben? Müssen wir total fancy sein und total gut dazugehören? Ist das eine Bedingung als Christ oder können wir nur so Gott in Szene setzen? Ich habe, was das angeht, tatsächlich eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar hatte ich immer die Herausforderung mit Serbien. In Serbien immer ein gutes Auftreten zu haben, mit den neuesten fancy Klamotten zu kommen. Und als ich Christin geworden bin, habe ich auch mit meinem Mann später, als ich mir dann in die Ehe gegangen bin, beschlossen, Schatz, ich nehme die unscheinbarsten und klein, also wirklich die unscheinbarsten Klamotten mit. Ja, ich werde gepflegt auftreten, aber ich will nicht so auffallen, weil in den Orten, in denen wir unterwegs waren, waren das Orte, die ärmlicher waren. Und Menschen, man reizt so ein bisschen das Ego der anderen, wenn man so hippie und fancy gekleidet dorthin kommt, weil es leicht geschehen kann, dass unser Gegenüber sich schlechter, erniedrigt fühlt, ja, arm fühlt. Und anstatt sein Herz zu öffnen fürs Evangelium, sich verschließt, weil er eingeschüchtert ist. Oder aber, weil er denkt, ich muss jetzt auch einen voll auf Dicken machen. Und dann sozusagen in so eine Maske fällt und irgendetwas uns präsentiert, was er eigentlich gar nicht ist. Und ich gemerkt habe, ich komme in die Herzen der Menschen viel mehr, wenn ich gerade diese äußerlichen Blockaden und möge doch mein Gegenüber sich sogar besser fühlen äußerlich als ich. Es geht nicht darum, jemanden zu beweisen, wie gut man sich kleiden kann, wie schön man ist, sondern es geht doch um das Herz, dass man an dieses Herz mit dem Evangelium kommt. Und dazu möge der heutige Podcast uns alle motivieren, einfach nochmal unsere Herzenshaltung zu hinterfragen. Warum ziehen wir uns so an? Warum schauen wir so in den Spiegel? Wie oft schauen wir in den Spiegel? Womit fluten wir unsere Gedanken? Was meinen wir sind unsere Schönheitsideale? Was hält uns gesund? Und was hält uns und was bringt uns im Gesundhalten sogar in die psychische, in so psychisch kranke Wege? Einfach mal ganz bewusst sich zu fragen, wo ist mein Gott und worin verankere ich meine Schönheit? Und was sollen andere an mir schön finden? Den Gott in mir? Oder das, was ich anhabe. So wichtige Fragen. Und ich hoffe, dass dich der heutige Podcast ja so ein bisschen dort hineingeführt hat. Falls du ein paar praktische Tipps brauchst, Tipps, die auch ich mir an zu Herzen nehme, wo ich sage, boah, Sanela, einfach um nochmal so viel bewusster mich mehr von diesen Äußerlichkeiten abzuwenden und mehr hin zu Gott zu drehen, dass ich zum Beispiel sage, weniger in den Spiegel schauen, das ist für mich halt ein großes Thema. Oder einfach auch den Einfluss von der Welt auf mich, diesen äußeren Einfluss. Also wie habe ich auszusehen, was habe ich zu tun, wie habe ich, dass ich das minimiere. Zum Beispiel irgendwo rumscrollen bei Instagram und sich irgendwelche Influencer angucken und die eher auf so Modesachen auch ausgerichtet sind oder irgendwelche Magazine zu schauen oder ja, einfach mal schauen, frag dich, woher kommt dieser Einfluss, was beeinflusst dich da? Und diesen Einfluss dann mal ganz bewusst eine Zeit lang einzuschränken und zu schauen, na, wodurch strahlst du dann in der Zeit? Ich danke dir, dass du heute dabei warst und dass du dir den Podcast angehört hast. Wenn ihr noch mehr in das Thema eindringen wollt, dann gibt es zu den Themen Schönheits-OPs, Schminken, Wimpern und Co. der Mädels-Talk von Janina und Jasmin. Da gibt es schon einen Podcast, also schaltet da auch gerne ein, wenn ihr mal Zeit und Lust habt. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folg uns gerne auf Instagram und YouTube. Ciao.